Willkommen zu Wind Talks, dem energiepolitischen Podcast des BWE. Alle zwei Wochen sprechen wir hier über die energiepolitische Lage und wie der Bundesverband Windenergie sie einordnet. Mein Name ist Nicola Bilo und mit mir im Studio ist Bärbel Heidebroek, die Präsidentin des BWE. Hallo Bärbel.
Hallo Nicola.
Ja, wir nehmen kurz nach den Ostertagen auf. Bewegende Zeiten sind es gerade. Die geopolitische Lage hat sich nicht wirklich entspannt, obwohl das Friedensfest gerade war, oder?
Genau, wir merken, dass durch die Energieknappheit natürlich die sämtlichen Preise für fossile Energieträger, für Kohle, für Öl, für Gas explosionsartig ansteigen.
Und wenn wir uns die Erneuerbaren einmal anschauen, was lässt sich da vorsichtig vielleicht, weil die Energiekrise noch nicht ganz so lange andauert, aber bisher zumindest ablesen?
Ja, wir können für Deutschland sagen, dass zwischen Februar und März die Gaspreise in Deutschland um 40% gestiegen sind, dass aber in der gleichen Zeit die Strompreise relativ stabil geblieben sind durch die Erneuerbaren. Und normal wissen wir ja, dass Gas- und Strompreis, dass das immer durch den Merit-Order-Effekt immer zusammenhängt. Aber hier haben wir jetzt mehr oder weniger erstmalig auch wirklich gesehen, dass dadurch, dass die Erneuerbaren eben einen so großen Anteil an der Stromerzeugung insgesamt haben, dass sie da in der Lage waren, den Preis weiterhin niedrig, relativ niedrig zu halten.
Also so ein Resilienzfaktor für die Strompreise durch die Erneuerbaren.
Wir merken einfach, dass die Energie, die wir in unserem eigenen Land herstellen, da haben wir den Einfluss darauf, dass die Preise stabil bleiben. Da sind wir nicht von politischen Entscheidungen anderer Staaten abhängig.
Und wenn man diesen Punkt nochmal weiterdenkt, also Richtung Ausbau der Erneuerbaren, also wir sind im Moment bei 60% im Strommix, wenn wir jetzt da noch einen höheren Anteil anvisieren, können die Erneuerbaren das überhaupt leisten?
Natürlich können die Erneuerbaren das leisten. Und du hast jetzt gesagt, 60% im Strommix, das ist richtig. Im gesamten Energiemix sind wir natürlich noch deutlich geringer. Aber da müssen wir auch gucken, dass natürlich zunehmende Elektrifizierung der Industrie, des Verkehrs, auch der Gebäudeenergie, dass das dazu führen kann, dass da eben wir mehr Stromabhängigkeit haben, und wenn wir stabile Strompreise haben, bleiben auch die Kosten für Heizen, für Autofahren und auch für Industrieproduktion dann in einem solchen Fall relativ stabil.
Und wir sparen uns natürlich auch die doppelte Infrastruktur. Also wenn man jetzt im privaten Haushalt mit einer Wärmepumpe heizt, dann braucht man keinen Gasanschluss mehr oder keinen Öltank im Keller.
Genau, das ist so. Wir haben da auch geringere Infrastrukturkosten.
Und die sind aber jetzt ja, das hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, auch schon mal kurz angerissen, aber die sind ja auch wieder massiv in der Kritik gewesen jetzt, die Infrastrukturkosten, also der Netzausbau bei den Erneuerbaren. Aber da haben wir auch wiederholt schon darauf hingewiesen, dass das Kosten sind, die nicht nur durch die Erneuerbaren, sondern vor allen Dingen durch Ertüchtigungsmaßnahmen des Netzes notwendig sind.
Genau, wir haben wir auch schon öfter gesagt, wir haben ein Netz, das ist aus dem letzten Jahrtausend. Da müssen wir nachrüsten, das müssen wir ausbauen. Es hat auch keiner angenommen, als wir von Pferdekutschen irgendwo auf Automobile umgestiegen sind, dass man das auf den gleichen Wegen machen konnte. Also es würde auch keiner mit einem Sportwagen auf einem Schotterweg fahren. Wir haben eine Netzinfrastruktur, die einfach für sehr, sehr alte Strukturen angelegt worden ist. Und da müssen wir jetzt einfach, um mit dem Fortschritt mitzuhalten, müssen wir investieren, das müssen wir erneuern. Das ist genau wie bei allen anderen Infrastrukturen, wir das immer getan haben in Deutschland. Nur beim Netzausbau wundert man sich jetzt plötzlich, dass man das da auch tun muss, was man für alle anderen Infrastruktureinrichtungen eigentlich für selbstverständlich hält.
Wenn man jetzt mal diesen Kostenaspekt zur Seite schiebt, also wir haben gerade argumentiert, dass die Gestehungskosten, also die reinen Produktionskosten, sag ich mal, der Erneuerbaren sehr gering sind. Dadurch sind sie resilient gegen Energiekrisen. Sie hängen eben nicht davon ab, ob irgendeine Straße von Hormuz gesperrt ist. Also die Preise können mit den Erneuerbaren stabil gehalten werden. Aber es gibt ja auch noch andere Vorteile. Du hattest im Vorgespräch zu dieser Folge nochmal die Ukraine angesprochen.
Wir merken ja, dass die Ukraine, deren Energieinfrastruktur ja zunehmend angegriffen wird von Russland, wo man eben gezielt versucht, Energieinfrastruktur zu zerstören, Kraftwerke zu zerstören, weil wir eben in modernen Staaten in der Zivilisation, wir sind ja unfassbar abhängig von Energie. Die Ukraine setzt jetzt verstärkt auf dezentrale Energieinfrastruktur, eben auf erneuerbare Energieinfrastruktur, auf Photovoltaik, auf Wind, auf Biogas und so weiter, weil sie sagt, wenn ich viele dezentrale kleine Kraftwerke habe, was ja erneuerbare Energienanlagen sind, dann sind sie nicht so angreifbar, dann kann ich die auch schneller reparieren, kann sie schneller instand setzen, kann sie schneller entsetzen, dann ist mein Land nicht so verwundbar, nicht so angreifbar. Das wäre natürlich für perspektivisch für Deutschland auch eine gute Idee. Das hat ja auch der Stromausfall in Berlin um Weihnachten gezeigt.
Ich wollte gerade sagen, man muss ja nicht nur an militärische Konflikte denken. Es können ja auch vereinzelte Anschläge auf Knotenpunkte sein. Es kann ja auch mal ein Stromausfall, der einen technischen Hintergrund hat, sein. Aber da gibt es eben eine Resilienz durch ein dezentrales Stromsystem.
Genau, ich bin dadurch nicht so anfällig für Störungen.
Dann lass uns doch nochmal über die Ausschreibungen sprechen. Die sind ja, Ausschreibungsergebnisse sind ja immer wichtig für die Windbranche. Die sind ja jetzt gerade veröffentlicht worden. Und was zeigen die aus deiner Sicht?
Ja, sie zeigen mehrere Dinge. Einerseits stellen wir wieder fest, wir hatten eine Ausschreibung, die um das Doppelte überzeichnet war. Das
also heißt, doppelt so viele Projekte oder doppelt so viel Projektvolumen wie ausgeschriebene Menge.
Genau, das zeigt einerseits natürlich, dass genug Projekte da sind, dass genug Genehmigungen da sind, dass genug Projekte eben auch einfach so reif sind, dass sie in die Ausschreibung gehen können. Das ist gut, zeigt natürlich auch andererseits, dass es eben die Hälfte der Projekte keinen Zuschlag bekommen hat, dass eben Geld da investiert werden könnte, was jetzt nicht investiert wird, weil kein Zuschlag da ist. Und das Ausschreibungsergebnis zeigt auch, wir haben erneut einen sehr, sehr niedrigen Wert bei ungefähr 5,5 Cent der Mittelwert. Das ist schon wirklich ein sehr niedriger Wert. Trotzdem haben wir dafür sehr viel Gebote. Ich glaube nicht, dass es gut ist, dass der Wert so niedrig ist, weil er eben viele Projekte einfach auch an den Rand der Wirtschaftlichkeit bringt. Aber es zeigt, dass wir mit den erneuerbaren Energien mittlerweile absolut wettbewerbsfähig sind. Wenn ich davon ausgehe, dass ich im Moment an der Strombörse so einen Preis zwischen 8 und 10 Cent habe und ich sehe jetzt, ich habe natürlich 100% Standort, aber ich habe da einen Wert von 5,5, dann komme ich auf einem etwas ertragsschwächeren Standort vielleicht so auf 8 Cent. Aber damit bin ich absolut wettbewerbsfähig. Und das zeigt halt wirklich, dass wir als Branche erwachsen geworden sind, dass wir die Energieversorgung wirklich auch hinbekommen können und dass wir uns da mit unseren Stromgestehungskosten absolut nicht verstecken müssen.
Ich nehme jetzt nochmal hier die Rolle des Advocatus Diabolus ein und frage, ja, aber funktioniert das denn deutschlandweit? Also ist es nicht so, dass wir, klar, im Norden haben wir viel Wind, aber ist das in ganz Deutschland so?
Natürlich haben wir nicht in ganz Deutschland gleich viel Wind, aber ich glaube, du spielst mehr auf die Projekte an. Natürlich war der Norden, insbesondere Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, waren die Vorreiter, weil man natürlich da, wo viel Wind ist, hat man zuerst Windenergieanlagen gebaut, das ist richtig. Und es gab im Süden Deutschlands, insbesondere in Bayern, wir erinnern uns alle an 10H, gab es lange Zeit nicht den politischen Willen, Wind auszubauen. Da
10H waren, muss man vielleicht auch nochmal kurz erklären.
Genau, das war, dass eine Windenergieanlage das Zehnfache der Höhe Abstand von der nächsten Bebauung haben sollte. Das hat ganz viele Standorte ausgeschlossen. Mittlerweile hat sich da aber auch der Wind gedreht, selbst.
Pun intended, ja.
Selbst in Bayern sagt jetzt die Landesregierung eben, sie wollen den Windausbau. Wir sehen, die Genehmigungen werden da deutlich schneller. Ich meine, Bayern ist mittlerweile Spitzenreiter in der Genehmigungszeit. Mhm. Also sie sind da einfach sehr, sehr schnell geworden und sie haben sehr, sehr viele Genehmigungen, weil sie eben sagen, sie haben schon sehr viel Photovoltaik, sie brauchen aber den Wind eben als Ausgleich und das gilt eben auch für den gesamten Süden. Wir haben da sehr viel Verbraucher, wir haben da sehr viel Industrie und von daher macht es natürlich auch Sinn, deutschlandweit Windenergie auszubauen, damit ich eben nicht den gesamten Strom aus dem Norden in den Süden transportieren muss, was natürlich Netzausbaukosten verursacht und so weiter und so fort. Also von daher, wir sehen, die südlichen Bundesländer holen da einfach nach. Die waren bei Photovoltaik deutlich schneller als wir im Norden, aber bei Wind eben nicht, weil der politische Wille nicht da war. Aber jetzt merkt man, der politische Wille ist da. Wir haben plötzlich Herrn Aiwanger und Herrn Söder an unserer Seite für die Windenergie, ist sicherlich eine Sache, die haben wir uns lange Zeit nicht vorstellen können. Aber da merkt man jetzt einfach, da hat sich wirklich der politische Wille geändert und da will man jetzt den Windkraftausbau auch forcieren.
Jetzt muss ich aber doch nochmal den Elefanten im Raum ansprechen, wenn du sagst politischer Wille. Du hast gesagt, wir Erneuerbare machen uns günstiger. Gestehungskosten sind sowieso nur ein gewisser Anteil der Stromendkosten, die der Verbraucher trägt. Aber der Mythos von hohen Infrastrukturkosten durch die Erneuerbaren, den haben wir jetzt auch oft genug adressiert. Wir können, glaube ich, für diesen Podcast festhalten, Erneuerbare sind günstiger. Erneuerbare machen uns resilient vor geopolitischen Unruhen. Und den Klimaschutz, wir erwähnen schon fast gar nicht mehr, aber ist ja auch nicht unerheblich, dass auch unsere Kinder noch in den Genuss von dieser Erde kommen. Das heißt, die Gründe sind da und der politische Wille ist auch da. Siehst du das für ganz Deutschland? Siehst du das auch auf bundespolitischer Ebene?
Ja, wir merken natürlich, dass insbesondere aus dem Bundeswirtschaftsministerium von Katharina Reiche im Moment sehr viel Zweifel daran gesät werden, dass Erneuerbare wirklich die Zukunft sind. Sie hat die Klimaziele in Frage gestellt, beziehungsweise das Erreichen in Frage gestellt. Und sie legt dem erneuerbaren Ausbau einfach durch die Gesetzentwürfe, die jetzt geleakt worden sind, sehr, sehr viele Steine in den Weg. Wir merken, dass man da offensichtlich immer noch zurück will in das, was man kannte, was früher war, eine Welt, die aus meiner Sicht längst vergangen ist. Also wir haben keine funktionierenden Atomkraftwerke mehr. Hm. Wir sind aus der Atomkraft ausgestiegen.
Aber wir haben ja bald die Small Reactors, ne?
Ja, da hat mir auch noch keiner erklären können, wenn ein modernes, großes Atomkraftwerk, wie zum Beispiel Hinkley Point in England, wenn man da sagt, die brauchen jetzt 16 Cent plus Inflationsausgleich. Und das ist ein Atomkraftwerk, wo die Forschungs- und Entwicklungskosten, das ist alles schon abgefrühstückt.
Und die Endlagerkosten sind eigentlich auch nicht drin.
Na, aber ich meinte, das ist schon gedeckt. Und bei diesen kleinen Atomkraftwerken, die eben, wo noch ganz viel Forschung und Entwicklung reingesteckt worden ist, wo ich keine Skaleneffekte habe. Man sagt ja immer, große Kraftwerke sind einfach per se günstiger als kleine. Warum nun diese kleinen Kraftwerke plötzlich günstigen Strom liefern sollen? Also das erschließt sich mir nicht, wenn schon so ein großes Kraftwerk 16 Cent plus Inflationsausgleich braucht. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ein kleines Atomkraftwerk, was noch entwickelt werden muss, wo ich dann auch keine Skaleneffekte erstmal habe, warum das nun wirklich günstigeren Strom liefern soll. Das hat mir noch keiner erklären können und das erschließt sich mir auch nicht.
Genau, also ich glaube, da können wir uns auch drauf einigen. Die gibt es auch einfach noch nicht in nennenswerten Umfang. Also man kann das ja gelassen auch einfach abwarten, auch genau wie Fusionsenergie. Kann man ja mal abwarten, ob das denn dann irgendwann kommt. Und wenn es kommt, dann kann man es sich ja anschauen und ob es auch wirtschaftlich tragbar ist. Aber im Moment ist es einfach nicht der Fall. Außerdem, das hast du auch schon mal erwähnt, auch Uran, was man für so ein Atomkraftwerk in der Regel braucht, kommt nicht unbedingt aus sicheren Quellen.
Genau, auch da würden wir uns wieder in eine neue Abhängigkeit von Importen begeben aus Staaten, die man nicht immer als demokratisch bezeichnen kann. Ja.
Und jetzt, also wir sind jetzt so ein bisschen abgeschweift, wir waren eigentlich beim Wirtschaftsministerium und den Steinen, die sie uns in den Weg legt im Moment. Es geht ja sogar noch weiter. Wir haben, was das EEG angeht, da läuft ja einfach das aktuelle Regime, also EEG-Regime, Ende 2026 aus. Das heißt, wir brauchen da schnellstmöglich eine Nachfolge und die braucht auch Katharina Reiche.
Ja, Katharina Reiche hat ja versprochen, dass eben noch vor der Sommerpause das EEG oder der Entwurf des EEGs durchs Parlament gegangen sein soll. Dieser Entwurf liegt aber noch immer nicht vor.
Es gibt einen geleakten Entwurf, aber noch keinen regulären.
Es gibt noch keinen regulären Entwurf. Wir hatten gedacht, dass es vielleicht noch vor Ostern kommt. Wir merken schon, dass die Zeit da jetzt sehr knapp wird. Und wir haben natürlich auch große Sorge, weil alles, wo dann die Zeit sehr knapp ist, wird dann ja auch häufig nicht so sorgfältig gemacht. Insofern hat man dann schon die Sorge, dass es mit heißer Nadel gestrickt werden könnte. Und es ist wirklich eine Tatsache, wir brauchen zum 1. Januar zumindest in Teilen ein neues EEG.
Zumindest zum Beispiel CFD.
Genau, wir brauchen zumindest die Implementierung von CFD, weil das eben eine europarechtliche Vorgabe ist und das muss zum 1. Januar vorliegen. Sonst können wir keine Ausschreibungen mehr stattfinden lassen und damit auch keinen Ausbau der Erneuerbaren mehr realisieren.
Bärbel, lass uns nochmal zum Abschluss vielleicht sozusagen diese Interessensgruppen gegeneinander stellen. Also wir sind ein Branchenverband, wir machen auch kein Geheimnis draus. Natürlich haben wir das Interesse der Windenergie so ein bisschen im Blick als BWI.
Klar.
Dann gibt es lokal oder regional oder Landespolitiker, wo man merkt, da wandelt sich eigentlich so ein bisschen der Wind. Gab ja jetzt auch die Aussage der Energieministerkonferenz, die dann gesagt hat, wir wollen Erneuerbare. Also da sehen wir eher sozusagen so einen positiven Wind. Dann hast du Katharina Reiche angesprochen, beziehungsweise das Wirtschaftsministerium, wo die Zeichen eher gerade gegen die Erneuerbaren stehen. Aber wie ist das denn eigentlich in der Gesamtbevölkerung? Also vor ein paar Jahren hatten wir das Thema Heizungshammer und irgendwie vermeintlich große Aufregung für Erneuerbare, gegen Erneuerbare. Hast du ein Gefühl dafür, wie es in der Gesamtbevölkerung aussieht im Moment?
Ja, das ist ganz spannend. Der Bundesverband Solare Wirtschaft, der BSW, Branchenverband für Solarenergie, hat jetzt kürzlich eine Umfrage gemacht, so in der Bevölkerung. Und da haben 78% der Befragten haben eben gesagt, sie wünschen sich eine größere Unabhängigkeit von fossilen Importen. Also sie wünschen sich, dass Deutschland unabhängig wird, dass Deutschland auf Erneuerbare setzt, dass sie das Konzept der Elektrifizierung, der Dekarbonisierung wirklich weiter vorantreibt. 78%, ich finde, das ist schon eine ziemlich gute Mehrheit. Ich glaube, da wäre jeder Politiker froh, wenn er die hätte. Also von daher kann man wirklich sagen, die Menschen wünschen sich das. Sie wollen nicht mehr abhängig sein. Sie wollen diese ganzen Einschränkungen, die es dadurch gibt, wenn man plötzlich dann Preisschocks an der Tankstelle haben, die wollen sie nicht mehr haben. Und von daher ist das, glaube ich, ein deutliches Signal, in welche Richtung die Politik gehen sollte.
Und vielleicht muss man an der Stelle auch nochmal sagen, so eine Umfrage wird nach seriösen wissenschaftlichen Standards gemacht, auch wenn sie ein Branchenverband wie der BSW oder auch wenn wir Umfragen in Auftrag geben, dann haben wir ja trotzdem ein Meinungsforschungsinstitut dahinter, dass das nach seriösen Standards durchführt.
Genau, dass das nach seriösen Standards durchführt. Es war eine repräsentative Umfrage. Von daher kann man wirklich davon ausgehen, das spiegelt schon den Durchschnitt der Bevölkerung wieder und es war da wirklich ein klares Bekenntnis dazu, unabhängig zu werden.
Bärbel, ich glaube, wir haben mal wieder einen kleinen Parforce-Ritt durch alle Themen, die gerade so auf der Agenda sind, gemacht. Aber vielleicht bindet es ja auch die aktuelle Lage ganz gut zusammen. Ich danke dir auf jeden Fall für
heute. Sehr gerne.
Und das war Wind Talks, der energiepolitische Podcast des BWE. Ihr findet uns im Internet unter www.wind-talks.de und überall da, wo es Podcasts gibt.